Zum einen hat das Virus es wohl geschafft, nicht nur ein relevantes Nutztier zu infizieren und sich so anzupassen, dass das Virus von einer Kuh auf die andere überspringen kann. Zum anderen ist das Problem nämlich alles andere als neu.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz, ich bin Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und erhalte mich heute mit Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo.
Hallo Manfred.
Das Vogelgrippevirus H5N1, das als hochpathogenes aviäres Influenzavirus, Kurzbezeichnung HPAI, eingestuft wird, verursacht seit 2020, aber besonders auch in der aktuellen Saison, eine hohe Sterblichkeit bei Wildvögeln und Geflügel. Dieses Virus macht aktuell allerdings in den Vereinigten Staaten aus einem ganz anderen Grund Schlagzeilen. Wie es aussieht, breitet sich dieses Virus derzeit in Rinderherden aus und das ruft auch die Weltgesundheitsorganisation WHO auf den Plan. Dafür den Fall, dass sich dieses Virus an den Menschen anpassen würde, mit einer außerordentlich hohen Sterblichkeitsrate zu rechnen ist. Was ist da los, Theo? Zeichnet sich bereits die nächste Pandemie ab, nachdem wir uns längst noch nicht von der Corona-Pandemie verabschiedet bzw. erholt haben?
Nun, so weit möchte ich nicht gehen, aber was da gerade in den USA passiert, ist in zweierlei Hinsicht besorgniserregend. Denn zum einen hat das Virus es wohl geschafft, nicht nur ein relevantes Nutztier zu infizieren und sich so anzupassen, dass das Virus von einer Kuh auf die andere überspringen kann. Zum anderen ist das Problem nämlich alles andere als neu. Man hat nur erst jetzt darüber Kenntnis erlangt, weil hier wieder einmal Informationen, die längst verfügbar waren, von den zuständigen amerikanischen Behörden zurückgehalten wurden.
Theo, lass uns das genauer hinterfragen. Seit wann hat die Öffentlichkeit Kenntnis von dem Problem und seit wann existiert das Problem? Kannst du uns das ein klein wenig genauer erläutern?
Ja, dieses hochpathogene Influenza-Virus H5N1 wurde im Februar bzw. März 2024 zum ersten Mal bei Milchkühen im US-Bundesstaat Texas nachgewiesen. Die betroffenen Tiere waren aufgefallen, da sie offensichtlich unspezifisch erkrankt waren und abrupt auch deutlich weniger Milch produzierten. Zudem war die produzierte Milch dickflüssig und verfärbt. Seitdem publizierte das Agrarministerium immer mehr Fälle betroffener Rinderherden. Bis heute umfasst die Liste 34 Einträge aus mittlerweile 9 Bundesstaaten. Parallel dazu meldeten sich Virologen und Epidemiologen vor allem in den sozialen Medien zu Wort. Die fragten, wann denn endlich die genomischen Sequenzen der Virusisolate aus den infizierten Tieren publiziert würden. Als dieser Druck sehr schnell immer größer wurde, stellte dann das amerikanische Agrarministerium auf einen Schlag 239 genomische Sequenzen von H5N1-Viren, die bei den kranken Kühen isoliert worden waren, ins Netz. Und noch am gleichen Tag, das war Sonntag, der 21.04., wurde klar, dass sich Amerika mit einem riesigen Problem konfrontiert sah.
Was konnte man denn aus den Sequenzen ableiten?
Zum einen wiesen die Daten ganz deutlich darauf hin, dass sich das Virus von Kuh zu Kuh ausgebreitet hatte. Es hatten sich die Kühe also nicht etwa einzeln an Wildvögeln infiziert, sondern wahrscheinlich gab es eine Kuh, die letztlich die Epidemie unter den Milchkühen in Gang gebracht hat.
Moment, Theo, du sagtest, dass Herden in 9 Bundesstaaten betroffen sind.
Ja, das ist korrekt. Aber man macht sich kaum Gedanken darüber, wie diese Tiere innerhalb der USA verschickt werden, transportiert werden. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch strenge Beschränkungen, wann Tiertransporte die Grenzen von einem Bundesstaat über den anderen passieren dürfen. Alle Tiere müssen dann infektionsfrei getestet sein. Und wenn Infektionen diagnostiziert wurden, müssen Quarantänezeiten eingehalten werden.
Du deutetest an, dass es noch weitere Probleme mit den Sequenzen gab. Welche?
Richtig, denn die Daten enthielten keine Metadaten. Man hatte zwar die Sequenzen der Virusgenome, kannte jedoch nicht den Ursprung der Proben, weder hinsichtlich Ort noch Zeitpunkt der Probenentnahme. Das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn man sich einen Überblick über eine Epidemie verschaffen will. Aber die zur Verfügung gestellten Informationen reichten aus, um zu erkennen, dass die Epidemie viel früher ausgebrochen war, als man zunächst angenommen hatte. Mittlerweile glaubt man, dass sich die erste Kuh Ende 2023 infizierte. Fast 3 Monate konnte sich die Epidemie unter dem Radar der amerikanischen Überwachungsbehörden ausbreiten.
Aber jetzt die spannende Frage. Wie kam diese Infektion zustande? Gibt es da Hinweise?
Ja, da gibt es 2 Theorien. Die harmlosere ist die, dass sich eine Kuh an Exkrementen von erkrankten Vögeln infizierte. Die erschreckendere Theorie besagt, dass erkrankte Vögel verfüttert wurden. Das erinnert sehr stark an die Zeiten, als Rinder an der bovinen spongiformen Enzephalopathie, also dem Rinderwahn, erkrankten, weil den obligaten Pflanzenfressern damals Protein aus Tierabfällen verfüttert wurde. Kaum zu fassen, dass dies eine Option für den Beginn dieser Epidemie sein könnte.
Theo, und noch eine letzte Frage zur Infektion. Wie infizieren sich die Tiere untereinander? Gibt es da auch schon Erkenntnisse?
Noch wenige, aber 2 Theorien kursieren. Die erste, die Tiere infizieren sich über Luft in Form von Aerosolen, wie sich normalerweise eben diese H5N1-Viren ausbreiten. Oder als 2. Möglichkeit, das Virus wurde über kontaminierte Melkmaschinen übertragen. Wahrscheinlich ist das sogar die richtigere Annahme.
Nun sind Kühe ja Nutztiere, die insbesondere zu Lebzeiten vor allem Milch produzieren. Was bedeutet das für den Verbraucherschutz, wenn eine unbekannte Zahl dieser Milchkühe Milch produziert, die täglich neu in den Handel kommt?
Das ist ein riesiges Problem, zumal die Milch erkrankter Tiere massiv mit Viren versetzt ist, wie man mittlerweile weiß. Eigentlich kann man der Milch auch ansehen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Sie ist dickflüssig und auffällig verfärbt. Ist das ein Problem? Die FDA wiegelt da derzeit ab, da 99% der Milch, die im Handel kommt, pasteurisiert ist. Zwar findet man in dieser Milch Genomfragmente des Virus über entsprechende PCR-Analysen, allerdings haben aktuelle Tests auch gezeigt, dass sich keine infektiösen Viren nachweisen lassen.
Meine Frage an der Stelle, wenn du dich jetzt in den USA aufhalten würdest, würdest du da Milch trinken?
Also ich trinke fast nie Milch, muss ich sagen. Aber unter diesen Umständen würde ich definitiv keine Milch trinken. Ich finde es auch abenteuerlich, dass man Milch von infizierten Kühen nicht radikal aus der Lebensmittelkette heraushält. Sich darauf zu berufen, dass durch Pasteurisieren die Viren inaktiviert werden, ist erstaunlich. Denn beim Pasteurisieren handelt es sich um ein Abreicherungs- und nicht um ein Inaktivierungsverfahren, wie das beispielsweise für eine Sterilisation zutreffen würde. Hinzu kommt, dass über das Wochenende Berichte bekannt wurden, dass sehr viele Milchproben kontaminiert sind. Offiziell spricht man von 20%. 20%. Andere Quellen von Wissenschaftlern, die in Eigeninitiative kommerzielle Milchproben aus 10 verschiedenen Staaten des mittleren Westens analysierten, sprechen von 58 positiven Proben in 150 Produkten. Ein Positivanteil von fast 40%. Unter keinen Umständen sollte man rohe, nicht pasteurisierte Milch trinken, was hin und wieder immer noch gemacht wird, obwohl man weiß, dass das nicht ungefährlich ist, nicht nur mit Blick auf hochpathogene Vogelgrippeviren.
Theo, wie geht es jetzt weiter? Wie schätzt du die Situation ein? Was unternehmen die Behörden in den USA?
Nun, die Sache ist delikat. Bei Geflügelfarmen hält man sich an ein zwischenzeitlich routinemäßiges Vorgehen. Wird ein Tier positiv getestet, werden alle anderen Tiere getötet. Bei Rinderherden ist man da soweit noch lange nicht. Zum einen sprechen wir von ganz anderen Werten. Ein Rind kostet in der Größenordnung von $2,500. Zum anderen sind die Rinderzüchter in den USA für diese Probleme noch gar nicht sensibilisiert. Zwar wurde mittlerweile angeordnet, dass alle Tiere regelmäßig getestet werden sollen, andererseits rechnet man damit, dass positive Fälle längst nicht zuverlässig gemeldet werden. Dennoch sind, anders als bei den Geflügelbauern, die Erstattungsregeln völlig unklar. Somit kann man sich vorstellen, dass die Besitzer von Rinderherden befürchten, dass ihnen die Existenzbasis genommen wird, wenn das Virus in ihren Herden nachgewiesen wird. Die Situation ist einfach zu neu.
Das sind ja alles sehr unerfreuliche, eher erschreckende Neuigkeiten, die du uns hier erläuterst. Andererseits will man ja auch nicht unnotwendig Ängste schüren. Unter diesem Aspekt meine letzte Frage. Wie sieht es mit Impfstoffen aus für den Fall, dass es das Virus tatsächlich schafft, sich an den Menschen zu adaptieren?
Hier ist es beruhigend zu wissen, dass erst kürzlich 2 Vogelgrippe-Impfstoffe von der EMA grünes Licht für eine Zulassung erhalten haben. Dabei handelt es sich um die 2 adjuvantierten Proteinimpfstoffe Coldemic und Inzelipan von dem Pharmaunternehmen Sequirus. Coldemic kann zur aktiven Immunisierung gegen H5N1 bei Erwachsenen und Säuglingen ab 6 Monaten angewendet werden. Der Impfstoff ist zum Einsatz bei Grippeausbrüchen gedacht, die von Tieren ausgehen, vor allem wenn eine Pandemie befürchtet wird. Der andere H5N1-Impfstoff, Inzelipan, ist im Prinzip gleich aufgebaut, hat aber eine andere Bestimmung. Er ist als Blaupause zur Vorbereitung auf eine H5N1-Pandemie gedacht. Für den Fall, dass eine Grippepandemie offiziell erklärt wird, kann der Hersteller den pandemieverursachenden Virusstamm in den Pandemie-Impfstoff aufnehmen und die Zulassung des Impfstoffs als endgültigen Pandemie-Impfstoff beantragen. Da Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bereits mit anderen potenziellen Pandemiestämmen geprüft worden sind, kann die Zulassung des endgültigen Pandemieimpfstoffs beschleunigt werden. Zum anderen sind auch etliche analoge, auf der mRNA-Technologie basierende Impfstoffe in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass bisher nur ein Mensch von der Infektion betroffen ist. So wird es zumindest kommuniziert. Dieser Mensch ist auch nur leicht erkrankt. Die Berichte sagen, dass er an einer Konjunktivitis leidet. Dazu sagt Professor Dr. Martin Beer, der Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Greifswald: Diese Vogelgrippestämme haben grundsätzlich zunächst einmal ein niedriges zoonotisches Potenzial. Sie sind maximal an Vögel angepasst. Für eine Übertragung auf den Menschen muss das Virus einige Hürden überwinden, weil wir zum Beispiel eine wirksame, angeborene Immunität gegen solche Influenza-Viren besitzen. Die H5-Viren tun sich zum Glück bisher schwer damit, diese Hürde zu überwinden. Hoffen wir mal, dass dieser Experte recht behält.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächste Pandemie wird kommen. Die Frage ist, wann? Bis dahin ist es zweifelsfrei wichtig, aus den alten Pandemien, auch aus der aktuellen, gelernt zu haben und insbesondere gut vorbereitet zu sein. Es gibt keinen Grund zur Panik, zumindest nicht hier in Europa. So schreibt es auch unser Kollege Professor Dingermann in seinem Editorial zum letzten Wochen-Newsletter von PZ Online. Die eigentliche Katastrophe, vor der die USA derzeit stehen, ist nach unserer Einschätzung, nach deiner Einschätzung, weniger die neue Gefahr, die von einem Vogelgrippevirus ausgeht. Es ist der Kollateralschaden, den eine intransparente Informationspolitik verursacht hat, und zwar in den USA und nicht in China. Offensichtlich hat man in den USA die Lehren aus der Covid-19-Pandemie nur unzureichend gezogen. Das ist in hohem Maße ärgerlich und in gewisser Weise auch unverantwortlich. Wir jedenfalls werden weiter informieren. Unaufgeregt, aber auch ohne Verharmlosungen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, lieber Theo, für die wichtigen Informationen. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.